Die meisten Menschen in Österreich hat die Corona-Pandemie überrascht und sehr unvorbereitet getroffen. Bei Medizinhistorikerin Daniela Angeter-Pfeiffer war das insofern anders, als sie sich seit vielen Jahren mit den großen Krankheiten unserer Geschichte beschäftigt. Von der Pest über die Cholera und die Tuberkulose bis zu den Pocken. Am bisherigen Verlauf der Corona-Pandemie hat sie deshalb so gut wie nichts erstaunen können.
Denn alles, was wir jetzt in Coronas Zeiten lernen mussten, hat es schon gegeben. Egal, ob das Quarantäne war, ob das Social Distancing war, ob das Händehygiene war, ob das Abstand halten war. Also es war nichts Neues dabei. Es war einfach für unsere Generation neu, weil wir noch nie vorher mit gravierenden Seuchen zu tun gehabt haben, die also so viele Menschen auf einmal befasst haben.
Aufzeichnungen über epidemische Krankheiten gibt es bereits aus der Antike. Pocken, Cholera, Tuberkulose, Syphilis, Ruhr, Fleckfieber, die spanische Grippe und immer wieder die Pest haben das Leben über die Jahrhunderte geprägt.
Die prägendsten Epidemien, wenn man sich so die österreichische Geschichte anschaut, dann ist es zweifelsohne einmal die Pest, die ja doch über sehr, sehr viele Jahrhunderte lang gewütet hat. Es kamen dann vor allem im 19. Jahrhundert Cholera hinzu, Tuberkulose, aber auch Ruhr und Typhus. Dann natürlich die berühmte spanische Grippe, die immer wieder ja auch zu Vergleichszwecken mit Corona herangezogen wurde. Aber natürlich auch Erkrankungen wie zum Beispiel die Pocken, die ja auch in aller Munde sind, weil sie die erste Krankheit waren, wo man Impfungen angewendet hat und die auch durch eine Impfung ausgerottet werden konnte. Aber es gab auch wesentlich unbekanntere Epidemien, die Gott sei Dank nur kurzfristig in Österreich gewütet haben, wie zum Beispiel der englische Schweiß.
In den letzten Jahrzehnten haben wir Epidemien immer mit großem Abstand in anderen Ländern beobachten können. Österreich selbst ist davon relativ verschont geblieben. Das Bewusstsein dafür, wie rasch und massiv sich auch hierzulande eine Krankheit bedrohlich ausbreiten kann, ist jetzt durch Corona geschärft worden.
Wir waren im 20. Jahrhundert eigentlich, abgesehen jetzt von der spanischen Grippe, sehr gut geschützt vor Seuchen. Denn gegen viele Krankheiten hat man geimpft. Wenn man zum Beispiel denkt, eben noch einmal an die Pocken, wo es ja dann ab 1948 eine Impfpflicht in Österreich gegeben hat, aber auch gegen Kinderlähmung zum Beispiel, gegen Tuberkulose, gegen Masern, gegen verschiedene Kinderkrankheiten. Also man hat sehr stark auf die Impfung gesetzt. Die Leute haben das auch gut angenommen. Und die Epidemien, die in Österreich aufgetreten sind, waren kurzfristig. Ob das jetzt die Hongkong-Grippe oder die asiatische Grippe in den 50er bzw. 60er Jahren waren oder kurzfristig die Maul- und Klauenseuche Anfang der 70er Jahre, die aber nur den Osten Österreichs betroffen hat, oder die Schweinegrippe. Und vielleicht denkt noch einer oder andere zumindest an die Medienberichterstattung zu Ebola, der Gott sei Dank keinen einzigen Fall in Österreich hervorgerufen hat. Aber es ist immer glimpflich ausgegangen. Es gab in Österreich wenig Tote, es gab wenig Erkrankte. Und wenn man so Personen fragt, die zum Beispiel 1968 gelebt haben, die denken gar nicht an die Grippeepidemie damals. Die geben eher zur Antwort, ja, da war der Prager Frühling, da waren wir mit ganz anderen Dingen befasst. Die Grippe ist eigentlich so an uns spurlos vorbeigegangen. Und die Menschen sind in meinen Augen gar nicht so sensibilisiert darauf gewesen. Und da denke ich, dass mit Corona schon ein Umdenken erfolgt hat, dass die Menschen jetzt einfach vorsichtiger geworden sind, was eben Pandemien betrifft. Es ins Bewusstsein gerückt ist, wie schnell Pandemien übertragen werden können und dass man wirklich viel dafür tun muss, um sich gut zu schützen.
Sagt Medizinhistorikerin Daniela Angeter-Pfeiffer. Was man dafür tun muss, um sich gut zu schützen, das ist uns mittlerweile wohl bekannt. Sich sehr hygienisch verhalten, sich nicht zu nahe kommen, Masken aufsetzen, große Menschengruppen meiden. Liest man sich im Buch Pandemie sei Dank durch die Maßnahmen, die schon vor Jahrhunderten zum Beispiel gegen die Pest angewendet worden sind, so unterscheiden sich die zu heute nicht wirklich. Inwiefern sind wir heute in der Pandemiebekämpfung denn weiter als früher?
Wir sind nur weiter in der Art und Weise der Anwendung. Also wenn man bedenkt, dass man zu Zeiten der Pest Wohnungen ausgeräuchert hat, indem man Wacholderstauden angezündet hat und mit diesen brennenden Stauden durch die Wohnung gegangen ist oder eine Ziege in den Raum gestellt hat, um den scheußlichen Geruch der Pest zu übertönen, dann sind wir natürlich heute mit unseren modernen Mitteln der Desinfektion und der Reinigungsmöglichkeiten natürlich viel, viel weiter. Und auch wenn man sich die Masken anschaut, dann sind wir natürlich heute mit den FFP2-Masken, mit den Filtern viel, viel weiter als mit den Masken, die man bereits im Zeitalter der Pest verwendet hat. Das waren halt Tücher, in die Kräuter eingenäht wurden oder die in Aquavit eingeträufelt wurde oder die man in Essig getaucht hat und sich vor dem Mund gehalten hat, beziehungsweise vor Mund und Nase. Oder man kennt diese berühmten Schnabelmasken, die man dann später auch vor allem am Karneval von Venedig immer wieder als Verkleidungsstücke sieht, die einfach auch mit Kräutern gefüllt waren und die gleichzeitig durch diese Länge der Maske einen gewissen Sicherheitsabstand zum Nächsten oder für einen Arzt auch zum Patienten geboten haben. Aber grundsätzlich, das Maskentragen war nicht neu, nur die Art der Anwendung, da sind wir halt einen großen Schritt weiter. Die Materialien, die Art und Weise, natürlich auch moderne Desinfektionsmittel, das hat es ja früher nicht gegeben. Aber die Grundsätze in der Anwendung waren gleich.
Die Maske also gibt es schon seit Jahrhunderten und auch Lockdowns hat es schon zu Pestzeiten gegeben. Ab 1349 hat die Pest in Wien und Niederösterreich zum ersten Mal gewütet und sie ist danach immer wieder gekommen, nämlich 1381, 1410, 1436, 1506, 1521, 1541, 1563, 1570, 1586, 1654, 1679, 1683 und 1713. Dementsprechend oft sind auch Maßnahmen verhängt worden.
Auch zu Zeiten der Pest wurden Schulen geschlossen, wurden Veranstaltungen verboten. Es wurden die Gasthäuser insofern geschlossen, dass man die Waren auch nur mehr übers Fenster verkaufen durfte. Und die Konsumenten mussten es außerhalb der Gaststätten dann essen und trinken. Also wenn man so will, es war der erste To-Go-Verkauf. Es gab Straßensperren. Also gewisse Wege durften überhaupt nicht passiert werden. An anderen Wegen, an anderen Straßen waren Posten aufgestellt, die kontrolliert haben, woher die Leute kamen, sie auch wieder befragt haben, ob sie aus pestverdächtigen Gebieten kommen. Dann war die Weiterreise verboten. Es gab Handelsengpässe. Also auch damals kannte man schon Hamsterkäufe, weil in gewissen kleineren Ortschaften, wo eben nicht so viele Waren hingeliefert worden sind, sehr rasch diese Waren verkauft waren. Und die Menschen dann nichts mehr hatten. Also diese Hamsterkäufe, die wir gerade zu Coronas Beginnzeiten kennengelernt haben, gab es eben auch schon zu Zeiten der Pest. Das war alles nichts neu.
Sagt Medizinhistorikerin Daniela Angetter-Pfeiffer. Auch zu Zeiten der spanischen Grippe ab 1918 ist es in Österreich zu Lockdowns gekommen, aber erst zögerlich.
Also man hat da versucht, schon den Leuten mehr Eigenverantwortung zu geben. Und erst als man dann gesehen hat, es schießen die Zahlen einfach in die Höhe und Budapest hat schon mit dem Lockdown begonnen und dort hat man eine spürbare Erleichterung gesehen, hat man sich eben dann auch in Österreich und in Wien für den Lockdown entschieden. Und man muss aber auch dazu sagen, es hat 1917 ja das erste Ministerium für Volksgesundheit gegeben, also überhaupt das erste in Europa. Und der erste Minister, Ivan Horbatschewski, hat es auch nicht leicht. Also er hat so ein bisschen, könnte man seine politische Tätigkeit mit jener von Rudolf Anschober vergleichen. Jede unpopuläre Maßnahme war schon 1918 sehr, sehr schwierig durchzusetzen. Und Horbatschewski hat dann auch sozusagen, wenn man will, das Amt niedergelegt. Natürlich kam dann ihm auch noch das Ende der Habsburger Monarchie zu Hilfe. Aber er hatte auch kein leichtes Spiel.
Pandemie sei Dank, was Seuchen in Österreich bewegten, so heißt das neue Buch von Daniela Angetter-Pfeiffer, erschienen im Amalthea Verlag und ausgezeichnet mit dem Wissenschaftsbuchpreis 2022. Tausende Menschen sind in Österreich in den letzten Monaten gegen die Corona-Impfpflicht auf die Straße gegangen, manche von ihnen auch dadurch motiviert, weil sie sogenannten Verschwörungstheorien rund um das Impfthema anhängen. Dass es solchen Widerstand geben wird, das hätte man ahnen können, sagt Daniela Angetter-Pfeiffer, denn Verschwörungstheorien, die hat es in Pandemien immer wieder gegeben und auch Debatten über verpflichtende Impfungen sind nicht neu. Große Diskussionen hat es zum Beispiel über die Pockenimpfung gegeben.
Wenn man sich die Geschichte anschaut, dann hätte man sehr stark damit rechnen können, dass es hier auch eine Gegnerschaft gibt, die sich gegen diese Impfpflicht oder wie sie es halt bezeichnen, Impfzwang aussprechen. Und auch wenn man sich die Geschichte anschaut, dann war sich die Politik auch immer uneinig. Also es gab Kaiser, die gesagt haben, man kann so die Menschen nicht zwingen, sich impfen zu lassen, denn eigentlich ist jeder für seine Gesundheit selbst verantwortlich. Auch Maria Theresia, die ja ganz bekannt ist, dass sie die Pocken als den Erzfeind des Hauses Habsburg bezeichnet hat, weil sie einfach viele Familienmitglieder verloren hat und selbst auch schwer an Pocken erkrankt war. Und alles getan hat, um die Pocken zu bekämpfen und auch die ersten Gratis-Impfprogramme für die Bevölkerung ins Leben gerufen hat. Aber auch sie war eine Skeptikerin. Also sie war sich nicht sicher, ob die Impfung wirklich das Gewünschte bringt, ob sie so reibungslos vonstatten geht oder ob es nicht auch Folgeschäden gibt. Sie hat sich halt mit Experten, vor allem aus England, zusammengetan und hat sich dort Meinungen eingeholt und hat daneben stark für die Impfpflicht plädiert. Verschwörungstheorien sind auch nichts Neues. Also ganz bekannt sind natürlich die Verschwörungstheorien, die es seitens der Impfgegner, vor allem gegen die Pockenimpfung, gegeben hat. So ganz bekannt ist Immanuel Kant, der ja gesagt hat, wenn die Menschen mit dem Kuhbockenserum gegen die Pocken geimpft werden, dann impft man ihnen auch die tierische Brutalität ein. Und dann hat man eben Karikaturen fertiggestellt, in denen geimpfte Menschen gezeigt wurden, denen Kuhhörner gewachsen sind oder Euter gewachsen sind. Es hat aber auch ganz andere Theorien, zum Beispiel bei der spanischen Grippe gegeben, dass man gesagt hat, das Aspirin ist verseucht oder es werden giftige Konserven verteilt, mit denen das Virus der spanischen Grippe weitergegeben wird. Also solche Fake News und solche Verschwörungstheorien sind auch nichts Neues.
Genauso wenig neu ist der Konflikt zwischen der Wissenschaft und jenen, die nicht an sie glauben wollen. Auch der ist schon bei den Pocken dagewesen.
Es gab also noch im Jahre 1907 zum Beispiel eine Protestaktion im Wiener Rathaus, wo also Vivisektionsgegner und Naturheilkundige aufgerufen haben zu einer Protestkundgebung. Und dann kamen natürlich auch Mediziner und Studenten und es war dort eine regelrechte Rauferei. Also da sind Stöcke, Sesseln durch die Luft geflogen. Es war eine Schreierei. Die Polizei ist eingeschritten, um diesen Tumult dann irgendwie aufzulösen. Und letztendlich hat dann der damalige Rektor der Universität Wien auch gesagt, also Unwissende haben nicht das Recht, irgendwelche Entscheidungen für die Wissenschaft zu treffen und überhaupt Argumentationen gegen die Wissenschaft zu finden. Aber das ist etwas, was sich über quasi ein Jahrhundert gehalten hat, eben dieser Kampf pro Impfung und gegen der Impfung.
Und noch eine weitere Parallele zur heutigen Situation findet sich in der Geschichte. Schon im 19. Jahrhundert hat sich zu Pockenzeiten mit den Maßnahmen manchmal keiner mehr ausgekannt, zum Beispiel was das Reisen betrifft.
Es waren auch damals Uneinigkeiten. Also zum Beispiel Bayern hat 1807 die Impfpflicht gegen Pocken eingeführt. Jetzt war es so, wenn man von Österreich nach Bayern gereist ist, musste man geimpft sein. Umgekehrt, nachdem Österreich keine Impfpflicht hatte, brauchte man keinen Impfnachweis. Und auch da haben die österreichischen Länder immer wieder dafür plädiert, einheitliche Reglements zu schaffen. Und es gab auch dann ab den frühen 1850er Jahren Sanitätskonferenzen, wo eigentlich die wichtigsten Länder in Europa, aber auch das Osmanische Reich und Russland teilgenommen haben, wo man auch ganz stark reglementarische Bestimmungen versucht hat durchzusetzen, hier vor allem eben auch für den Reiseverkehr, für den Schiffs- und Handelsverkehr. Und es ist aber auch nicht definitiv gelungen zu sagen, so sind jetzt die Einreisebestimmungen für alle Länder und gleiche Einreisebestimmungen niederzuschreiben, sondern man hat doch auch immer wieder auf die Bedürfnisse der einzelnen Länder Rücksicht genommen. Und die einen hatten eben strengere Bestimmungen, weil sie halt eine Impfpflicht zum Beispiel hatten oder weil sie eben strenger mit den Maßnahmen umgegangen sind und bei den anderen wurde es eben lockerer gehandhabt.
In ihrem Buch Pandemie sei Dank zeigt Medizinhistorikerin Daniela Angetter-Pfeiffer aber auch eines auf, dass jede Pandemie trotz allen Leids auch Errungenschaften mit sich gebracht hat. Errungenschaften, von denen wir auch heute noch profitieren. Positive Weiterentwicklungen. Angefangen von den jetzt allzu gut bekannten Maßnahmen Hygiene, Abstand und Maske.
Wenn man historisch-chronologisch beginnt, dann muss man in Österreich mit der Pest beginnen. Und zu Zeiten der Pest waren natürlich die Errungenschaften, die Infektionsordnungen, die Hygieneordnungen, aber auch schon Maßnahmen wie Quarantäne, wie Social Distancing und einfach Abstand halten und begreifen, dass eben eine gewisse Distanz zum Nächsten dafür Sorge tragen kann, dass ich mich nicht anstecke.
Diese Hygienemaßnahmen hat später auch sehr stark Ignaz Semmelweis weiterentwickelt. Er hat erkannt, wie wichtig das richtige Desinfizieren und Reinigen der Hände ist und damit das Kindbettfieber eingedämmt.
Und das ist ja auch ein ganz, ganz wesentliches Mittel, das wir heute aus Corona-Zeiten kennen und das vielfach dazu hilft, dass eben Pandemien sich nicht so rasch und intensiv verbreiten.
Aber nicht nur vom Wissen um die richtige Hygiene profitieren wir heute. Dass Wien heute sauberes Trinkwasser hat, das frisch aus den Bergen in die Stadt fließt, ist der Cholera zu verdanken, ebenso die verbesserte Kanalisation.
Die Cholera ist entstanden in Wien 1831 und zwar hat es 1830 eine große Überschwemmung gegeben. Und da waren vor allem die heutigen 1., 9. und der 2. Bezirk betroffen. Und durch die Überschwemmung ist einfach der ganze Schmutz, der Hausunrat, der damals einfach in die Kanäle eingeleitet wurde, über die Ufer getreten und hat also eine massive Verschmutzung bewirkt. Und dann hat man einerseits gesehen, dass eben ein gutes Kanalisationssystem, das auch regelmäßig mit frischem Wasser gespült werden kann, hier hilfreich ist. Und das Zweite eben, man hat gesehen, dass die Cholera einfach aus dem Wasser kam und hat gesagt, Wien braucht ein gutes Trinkwasser. Und die Trinkbrunnen, die es damals gegeben hat und die bereits bestehenden Wasserleitungen, waren eben für den Zuzug viel zu wenig und unzureichend. Und da hat man eben mit diesem Projekt begonnen, woher soll dieses neue Trinkwasser, dieses frische Trinkwasser kommen. Und man hat es Wettbewerbsausschreibungen gegeben und letztendlich hat dann einer der berühmtesten österreichischen Geologen, Eduard Süß, eben sein Projekt vorgestellt, dass das Wasser aus dem Rax-Schneeberg-Bereich kommen soll. 1873 wurde dann die erste Hochquellenwasserleitung eröffnet.
Ebenso infolge einer Pandemie entstanden ist in Wien der soziale Wohnbau. Er hat unmittelbar mit der Tuberkulose zu tun.
Dann hat man eben auch gesagt, ja, es ist wichtig, dass die Leute nicht mehr in ihre kleinen, engen Wohnungen zurückkommen, weil was nutzt es, wenn man sie in den Heilanstalten zwar gesundet, aber dann kommen sie in ihre engen Wohnungen zurück und stecken sich wieder an. Man kennt sicher in Wien die großen Gemeindebauten, ob das jetzt der Karl-Marx-Hof ist, der Räumerhof ist. Also diese großen Gemeindebauten, die in den 20er Jahren errichtet worden sind, die massiv dazu beigetragen haben, geräumige Wohnungen, lichtdurchflutete Wohnungen, WC-Anlagen. Man hat geschaut, dass jeder ein eigenes Bett hat, dass in diesen Wohnhausanlagen auch Grünflächen mit eingeplant werden, also dass die Leute auch ein bisschen was zur Erholung haben. Man hat eben diese Tröpfelbäder errichtet und die Kinderfreibäder, um den Menschen, die keine eigenen ausreichenden Waschgelegenheiten zu Hause haben, bestmögliche Hygienestandards zu bieten.
Hochquellwasserleitung, sozialer Wohnbau, verbesserte Kanalisation, das alles sind also einige positive Folgen aus Pandemien der Vergangenheit. Seit März 2020 bestimmt jetzt die Corona-Pandemie in Österreich das tägliche Leben. Wenn sich in all den vorangegangenen Krankheitsgeschichten immer auch eine gute Weiterentwicklung entdecken lässt, kann man schon sagen, was uns Corona trotz allem bringen wird?
Ich denke, das Erste ist das Sozialverhalten, das wir gelernt haben. Gerade weil eben Menschen in Quarantäne waren, weil auch eine große Zahl von der vulnerablen Gruppe gezwungen war, auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein, dass man gesehen hat, dass das eigentlich gut funktioniert, wenn man für andere einkaufen geht, wenn man Besorgungen des täglichen Alltags wie aus der Apotheke oder in der Post erledigt, wenn man mit dem Hund des Nachbarn, der gerade in Quarantäne ist, spazieren geht. Also ich denke, dass dieses Sozialverhalten etwas ist, was man auch für die Zukunft ein bisschen beibehalten könnte und einfach die Augen und Ohren offen halten kann. Das Zweite, was uns wahrscheinlich zum Umdenken bewegt, ist der Umgang mit Konferenzen, mit Symposien. Und dass man nicht immer irgendwo in der Weltgeschichte herumfliegen muss, sondern diese Konferenzen von zu Hause aus durchaus abhalten kann. Das bringt vielleicht auch letztendlich etwas Nachhaltiges, was das Klima anbelangt, wenn man den Flugverkehr oder den Reiseverkehr ein bisschen eindämmt. Ein ganz großer Punkt ist für mich aber auch das Umdenken in der Medizin. Es hat vor Corona generell in Europa so ein bisschen die Tendenz gegeben, sparen wir doch ein, schließen wir Abteilungen, schließen wir Spitalsbetten, fahren wir die Kapazitäten herunter. Und das hat, glaube ich, einen wesentlichen Umdenkprozess geschaffen, der gut auch für die weitere Versorgung in medizinischen Bereichen ist, dass man einfach gesehen hat, wie schnell kann es gehen, dass man diese Abteilungen braucht.
Und dennoch, die Corona-Krise zehrt an den Nerven. Die Belastung durch die Pandemie und die Maßnahmen führt auch zu psychischen Beschwerden. Was zeigt der Blick in die Vergangenheit? Normalisiert sich eine Gesellschaft irgendwann wieder?
Ich denke aber auch, dass man dann auch in der Geschichte gesehen hat, dass die Menschen zu einem positiven Lebensgefühl zurückkommen. So, wenn man zum Beispiel an die Pest denkt, dann hat man dort natürlich auch sehr viele Schicksalsschläge erlebt. Man hat sehr viele Menschen verloren, aber man hat ein positives Lebensgefühl mitgenommen, weil man einfach gesehen hat, man weiß nie, wie lang bin ich denn noch auf der Welt. Bei der Pest haben viele Menschen sich durchaus in der Früh gedacht, wenn sie aufgestanden sind, naja, bin so quasi gespannt, ob ich am Abend noch lebe. Und aus diesem Gefühl heraus hat sich einfach eine Form des Genießens oder des intensiveren Umgangs mit dem Leben entwickelt.
Sagt Daniela Angetter-Pfeiffer. Sie ist an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften beschäftigt im Austrian Center for Digital Humanities and Cultural Heritage und dort vor allem für den Bereich Militär- und Medizinwissenschaften zuständig. Seit vielen Jahren setzt sie sich mit Österreichs Medizingeschichte auseinander. Welche Prognose hat die Historikerin? Wie geht es weiter mit Corona?
Ich hoffe, dass es irgendwann einmal ein Ende von Corona gibt, wie wahrscheinlich die meisten anderen Menschen auch. Man kann nie sagen, ob die Seuche jetzt komplett verschwindet oder nicht. Im Prinzip muss man sagen, die meisten Seuchen, die wir in der Geschichte gehabt haben, grassieren irgendwo weltweit noch. Das, was wir uns wünschen sollten und was ich mir auch wünsche, ist, dass es neben der Impfung vielleicht auch wirksame Medikamente gibt, die man im Falle einer Erkrankung dann nehmen kann und dass einfach Corona eine Erkrankung wird, mit der wir umgehen, wie eben mit einer Influenza oder mit irgendeiner anderen Viruserkrankung oder einer bakteriellen Infektion.
Dennoch, wir sollten lernen, mit Seuchen zu leben, sagt die Medizinhistorikerin.
Und eigentlich haben wir schon Leben gelernt und den Umgang mit Seuchen gelernt. Denn wenn wir nur daran denken, wenn wir zum Beispiel in entferntere Urlaubsländer fahren, dann haben wir auch einen Umgang mit Seuchen. Wir haben vor Augen das Cook it, peel it or leave it, sprich, dass wir in südlichen Ländern kein ungewaschenes rohes Gemüse essen oder kein ungewaschenes rohes Obst oder beim Eis aufpassen, dass wir, wenn wir in gewisse Länder fahren, uns selbstverständlich gegen Krankheiten, die dort vorherrschen, impfen lassen. Dass man, wenn man eine Kreuzfahrt macht, es gang und gäbe ist, dass dort überall Desinfektionsspender aufgestellt sind, dass man teilweise beim Hineingehen beim Kreuzfahrtschiff schon aufgefordert wird, sich die Hände zu reinigen und zu desinfizieren. Also wir haben durchaus einen Umgang mit Seuchen in unserem alltäglichen Leben schon lange integriert. Ich denke, wir müssen es uns nur bewusster machen, dass es halt nicht nur zu gewissen Zeiten und vielleicht eben in entfernteren Ländern notwendig ist, sondern dass es halt einfach zu unserem täglichen Leben dazugehört.
Pandemie sei Dank, was Seuchen in Österreich bewegten, so heißt das Buch von Daniela Angetter-Pfeiffer. Erschienen ist es im Amaltea Verlag.